Also mitgenommen habe ich, dass man wirklich alles selbst erleben sollte. Also wie gesagt, gerade La Paz hat mich wahnsinnig positiv überrascht. Uyuni hat alle Erwartungen übertroffen. Also man kann sich trauen. Es gibt tolle Agenturen, die sind sehr spezialisiert, die kennen sich super aus vor Ort. Also man muss sich da auch keine Sorgen machen. Man soll sich das wirklich trauen, sich auf Bolivien einlassen. Und ja, was besonders in meinem Herzen ist, neben der super herzlichen Bevölkerung sind tatsächlich die tollen bolivianischen Weine.
Herzlich willkommen zum Windrose Luxusreisen Podcast. Mein Name ist Dominik Hoffmann und ich bin verbunden mit Luxusreisen-Expertin Lara und Windrose Reisedesignerin Julia. Hallo, grüßt euch.
Hallo.
Hi, ihr beiden.
Uns zieht es heute nach Bolivien. Ich finde das super spannend. Ich glaube, es ist noch nicht so auf der Landkarte, zumindest bei mir. Ich traue mir noch gar nicht zu sagen, das werdet ihr mir gleich hoffentlich verraten, ob es auf der touristischen Landkarte jetzt auch noch nicht so weit verbreitet ist. Ich weiß nicht viel über Bolivien. Ja, ich habe mal so Titicacasee und so die einzelnen Sachen, die man mal vielleicht irgendwo mal gelesen, gehört hat. Das sagt mir alles was, aber ich bin noch nicht dort gewesen. Dafür du aber, Julia. Wann war das?
Ganz genau, Dominik. Ich war letztes Jahr da im Mai. Und das war auch mein erstes Mal. Also ich hatte tatsächlich so ein paar Themen auf meiner Bucketlist sozusagen, auf meiner Reisebucketlist, wie natürlich auch der Salar de Uyuni. Und ja, hatte da eine schöne Chance, Bolivien kennenzulernen. Auch die Teile außerhalb, sage ich mal, von Uyuni oder Titicacasee, die man, wie du schon gesagt hast, vielleicht am ersten noch mit Bolivien verbindet. Und ja, ich komme vielleicht gleich nochmal dazu, wo man Bolivien findet, auf
Ja.
der Landkarte sozusagen. Viele sagen, Bolivien ist auch das Herz Südamerikas. Ich mag eigentlich die Beschreibung ziemlich gern. Liegt fast in der Mitte des Kontinents, grenzt tatsächlich an fünf weitere Länder, also gerade im Süden an Chile, Argentinien, Paraguay und im Osten an Brasilien oder Nordosten. Und im Westen an Peru. Also es liegt wirklich ganz zentral mittendrin. Und ja, ist tatsächlich touristisch noch nicht ganz so bekannt, würde ich sagen, wie die anderen Länder. Also klar, Peru, auch Chile, ne, das hat man ja vielleicht auch immer zuerst im Kopf. Aber genau das macht Bolivien halt auch so interessant, ne, weil man da noch nicht so viele, ja, auch so eigentlich keinen Massentourismus hat, ganz viel koloniale Schätze auch hat. Bolivien ist ja auch das Land mit dem höchsten Prozentsatz an indigener Bevölkerung in Südamerika. Also wirklich auch noch sehr, sehr, sehr ursprünglich einfach.
Ja, das macht es auch noch mal aus. Hast du denn dann dein Herz an Bolivien vergeben, verloren sozusagen?
Also mein Herz liegt ja schon länger in Südamerika,
Ja.
aber Bolivien hat da definitiv auch einen Platz bekommen. Ja, definitiv. Also wir hatten, also was mich eigentlich am meisten überrascht hat oder immer wieder so für Wow-Momente gesorgt hat, ist eben, dass man ganz viel über Bolivien ja auch nicht weiß, ne? Also zum Beispiel hat Bolivien eine ganz, ganz tolle Weinproduktion
Oh.
und dieser Wein wird nicht nach Europa exportiert. Und das heißt, also die sind auf einem Niveau mit chilenischen, argentinischen Weinen, die ja natürlich auch in Europa sehr beliebt sind und auch international ausgezeichnet wurden. Und das war für mich der absolute, also naja, Fun Fact oder einfach, wow, okay, Bolivien hat wahnsinnig tolle Weine, wir haben da super gegessen, also die haben es hoch, eine qualitativ sehr hochwertige Fleischproduktion auch, also man kann auch super Steaks essen, ähnlich wie in Argentinien. Und das sind natürlich so Momente, das überrascht einen dann ganz besonders, wenn man damit auch nicht rechnet. Und als ich nach Hause geflogen bin, habe ich mir den Koffer auch erstmal vollgepackt, weil ich dachte, wow, diese Weine, die werde ich hier in Europa nirgends finden, weil die einfach wirklich besonders sind und auf so einer Boutique-Skala einfach nur hergestellt werden. Und ja, habe dann in Deutschland auch tatsächlich niemanden getroffen, der das wusste, ne? Dass
Ja.
das zum Beispiel, ja.
Können wir dann auch mal zu einer Weinverkostung kommen, Julia? Also die Lara und ich.
Das wäre meine nächste Frage gewesen, ja.
Ja, nach Bolivien?
Geht auch, oder zu dir?
Ja, Ja, sehr gerne, sehr gerne. Also ich trinke die natürlich sehr sparsam, weil ich ja weiß, wie besonders sie sind. Habe definitiv noch welche übrig.
Okay, dann war der Koffer voll. Ja, verstehe. Aber das ist ja wirklich spannend. Das heißt, es ist ja immer toll, deswegen reisen wir ja auch, wenn man Überraschungen erlebt, wenn man Dinge neu erleben kann, etwas, was man vorher nicht wusste. Hast du dich in irgendeiner Art auf die Reise denn vorbereitet? Ich meine, du bist ja Profi. Du wusstest dann auch ein paar Dinge vielleicht schon durch eine Lektüre vorher oder ähnliches. Aber gab es doch irgendwas, wo du dich besonders darauf vorbereitet hast? Ich meine, wir sprechen ja auch über die Anden. Weiß nicht, ob du dort gewesen bist. Das kannst du gleich auch erzählen. Warst du vorher im Höhentraining? Ähnliches. Gab es noch besondere Sachen, die du mitgenommen hast? Kleidung vielleicht auch?
Ja, genau. Also die Höhe ist definitiv ein Thema. Also ich glaube, 70% der Landoberfläche oder 80 in Bolivien sind tatsächlich im Andenhochland, ne, weil die Anden, also die zwei Bergketten der Anden da komplett durchlaufen. Man bewegt sich schon wirklich sehr oft zwischen 3000 und 4000 Metern und ist dann aber immer noch umgeben von sehr, sehr hohen Bergen, die über 6000 Meter hoch sind. Also ein tolles Panorama auch. Vorbereiten auf die Höhe im Vorhinein ist immer schwierig. Ich denke, vor Ort ist es einfach wichtig, dass man in Anführungszeichen es langsam angehen lässt. Ja, vielleicht die ersten zwei Tage nicht gleich volles Programm, viel trinkt und vielleicht auch nicht gleich mit dem höchsten Punkt der Reise, also zum Beispiel dem Titicacasee, der ja wirklich auch über 4000 Meter liegt, beginnt, sondern dann wirklich, also gerade La Paz, die Stadt selber, kommen wir ja vielleicht später nochmal dazu, hat in sich oder innerhalb dieser Stadt schon Höhenunterschiede von über 1000 Metern. Mhm. Genau, das war auch angenehmer für mich, dass man dann vielleicht erst auf 3000 Meter oder 2800 Meter die Reise beginnt und eben nicht gleich auf 4000 Metern. Ansonsten kleidungstechnisch, glaube ich, hat man das relativ oft generell in Südamerika, dass man eben so ein bisschen diesen Zwiebellook empfiehlt, ne? Also immer funktionelle, langärmliche Kleidung, in Wind- und Regenjacke, weil es natürlich auch im Andenhochland öfter mal regnet, und auch einen dicken Fleecepulli, weil gerade die Nächte wirklich sehr kalt werden können in der Höhe.
Mm. Wie war es dann bei dir wirklich, also tagsüber? Was hattet ihr für Temperaturen letztes Jahr?
Also im Hochland, also es war sonnig, wir hatten tatsächlich viel Glück und die Sonne ist dann natürlich auch super stark. Ich würde sagen 15 bis 20 Grad, aber wie gesagt, sobald die Sonne rauskommt, wird es dann, also ist ja auch schon sehr stark, ja, und dann wird es sehr warm, aber nachts kühlt es wirklich runter auf 0 bis 5 Grad. Also das sollte man im Kopf haben.
auf jeden Fall, ja.
Und wie war das in der Salzwüste? Die steht ja ganz weit oben auf meiner Bucketlist.
Ja, die war auch unter meinen Top 5 tatsächlich. Und das war ganz wunderbar. Also die Salzwüste kann man ja wirklich nur mit Locals oder auch mit lokalen Reiseführern besuchen, weil man sich selbst sonst verirren würde. Oder man kann ja auch in diese Salzschichten einbrechen. Also das ist wirklich, man ist da absolut angewiesen auf die Expertise der dort lebenden Bevölkerung, und ja, es war eigentlich genauso, wie man sich's vorstellt und noch schöner. Also es war so ein perfekter Tag, sonnig. Wir haben auch zuerst ein Dorf besucht, also Colchani liegt direkt an der Grenze des Salzsees. Dort hat man mehr über die Salzproduktion erfahren, ne? Die ist ja auch immer noch sehr wesentlich für die dort lebenden Völker.
Und das interessiert mich total. Ja. Entschuldigung, dass ich da reingehe. Aber weil ich fand das, also die Bilder habe ich auch vor Augen, und da gibt es ja auch Videos, und manchmal auch so, dass man halt sich auf den Boden legt und dann die Zunge dran macht. Also was hat das mit diesem Salz auf sich? Also wenn es auch noch so, ja, Lebenselixier ist, wichtig ist, wirtschaftlich wichtig ist, hast du da auch ein bisschen was mitbekommen, gelernt? Was wurde euch da erzählt darüber, was jetzt eigentlich diese Salzwüste oder was es damit auf sich hat? Und hast du auch mal probiert?
Also direkt probiert habe ich nicht, das habe ich mich nicht so richtig getraut. Irgendwie hat man trotzdem, ja, das Gefühl, wie beim Eis, dass dann die Zunge kleben bleibt, warum auch immer, das war so ein Gefühl. Aber na klar, also es ist schon sehr wichtig für die Wirtschaft, und man weiß ja zum Beispiel auch, dass der Salzsee immer größer wird, ne? Und das ist durch die Trockenheit auch und die klimatischen Veränderungen, und das ist natürlich ein Thema. Zum einen ist es natürlich toll, also viel Salz zu haben und auch exportieren zu können, aber ist natürlich auch ein Thema, dass man schauen muss, wenn alles irgendwann Salz ist, ne, dann wächst ja auch quasi nichts anderes. Also das ist natürlich so ein Thema. Und ja, ansonsten ganz ursprünglich auch noch, also gerade die Salzgewinnungs, oder die Salzgewinnungsanlage einer Familie, die wir besucht haben. Ne, das sind teilweise noch so Maschinen aus Holz und man hat eben diese bestimmten Prozesse, wie das gefiltert wird, wie das am Ende auch gelagert wird, mitbekommen. Und ja, also auch da wieder sehr ursprünglich irgendwie, ne? Und alles, also keine Riesenmaschinen und keine Riesenproduktion, sondern es gibt tatsächlich auch noch Familien, die das wirklich ja zum täglichen Überleben eigentlich herstellen.
Ja, wahnsinnig spannend, finde ich. Also, meine, wir können auch direkt über die Einheimischen nochmal sprechen. Du hast auch gesagt, die indigenen Völker, die dort leben, hast du Kontakt, also wie bist du in Kontakt gekommen mit den Menschen und was hast du da so mitbekommen? Gerade auch, das ist ja für uns immer super spannend, über die Herzlichkeit, die Gastfreundschaft, wie war einfach da der Umgang auch mit den Menschen vor Ort?
Ja, tatsächlich ist mir das besonders im Gedächtnis geblieben. Also wahnsinnig gastfreundlich, wahnsinnig herzliche Menschen. Wir wissen ja auch, Bolivien ist ja eigentlich oder ist das ärmste Land in Südamerika. Mhm. Und das merkt man den Menschen aber nicht an, ne? Also sie sind glücklich oder offen und auch sehr, sehr interessiert, wenn sie dann auch Menschen aus anderen Ländern kennenlernen. Und ich hatte das, also ich, das, Beispiel kann ich auch wieder nennen für den Uyuni-Salzwüstentag. Also wir hatten dann ein Mittagessen, so ein klassisches Abtapi-Mittagessen heißt das. Das ist ganz traditionell in der Andenregion. Da stellt man ganz viel verschiedene Gerichte auf den Tisch und alle teilen das miteinander. Und das haben eben Bolivianer für uns vorbereitet. Aber wir haben dann irgendwann auch gesagt, Mensch, setzt euch doch dazu oder erzählt uns doch noch ein paar tolle Geschichten über eure Traditionen oder auch wenn man anstößt zum Beispiel, dann vergießt man immer so ein paar Tropfen von einem, also wir hatten da ein Likör auf dem Boden, weil man dann quasi die Pachamama, also Mutter Natur, ist ein bisschen schwierig auch irgendwie zu erklären, aber damit ehrt und solche Dinge, also das war ganz toll. Erstmal, dass wir da dieses wirklich ganz remote, ganz alleine dieses tolle Mittagessen für uns auf, mitten im Salar der Uyuni hatten. Und am Nachmittag zum Sonnenuntergang war es dann sogar so, dass die gleichen Bolivianer, die für uns natürlich auch das Mittagessen bereitet haben, mit uns zusammen abends den Sonnenuntergang genießen konnten. Und irgendwann haben wir gesagt, ach, wir wollen noch nicht gehen, wir wollen noch ein bisschen Musik hören, weil das war eine wahnsinnig tolle Stimmung. Die Sonne ist untergegangen, es gab 5 Zentimeter Wasser auf dem Salar. Die Sonne hat sich gespiegelt im Salar. Also das kann man fast nicht beschreiben, wie schön das aussah. Also das war mehr als nur Postkartenmotiv. Und die Bolivianer,
wie viele Fotos hast du schätzungsweise gemacht?
Viel zu viele. Ich habe sie bis heute noch nicht alle komplett gefiltert, weil man sich natürlich dann die Top 10 Highlights irgendwie immer rausholt. Ganz, ganz viele. Und ja, das war aber ganz toll, ne, weil wir dann zusammen abends zum Sonnenuntergang südamerikanische Musik, bolivianische Musik laufen lassen haben und dann mit den Bolivianern im Salar getanzt haben, mit unseren Gummistiefeln im Wasser. Also ja. ist schon eine tolle Erfahrung, definitiv, ja.
Da kriege ich Gänsehaut, nur wenn du erzählst.
Ja.
So schön stelle ich mir das vor.
Ja, einmalig. Ja, so eine Naturlandschaft, so ein Naturereignis schon. Also finde ich auch total faszinierend. Wie seid ihr dort hingekommen oder wie seid ihr generell auch gereist von A nach B innerhalb von Bolivien?
Also in Bolivien in der Regel per Flugzeug oder Landtransport. Wir haben die Reise tatsächlich begonnen in der Pantanal-Region. Das heißt tatsächlich, also auf keiner großen Höhe, sondern fast auf Meereshöhe und sind dann direkt nach Sucre geflogen. Und Sucre, da beginnt dann eigentlich auch schon das Andenhochland. Sucre ist ja die offizielle Hauptstadt Boliviens oder die verfassungsmäßige sozusagen. Und ab da sind wir dann mit dem Wagen gefahren, ne? Und das ist natürlich auch schön, weil man gerade das Andenhochland dann toll erlebt. Und dann kommt ja Potosí mit dieser ganzen Silberminenherstellung und dann ganz viele Lamas und Alpakas. Und das ist ja auch was, das will man ja auch irgendwie nicht missen auf so einer Reise, ne? Und dann noch die Bolivianer, die dann auf die Alpakas aufpassen mit ihren bunten Farben und bunter Kleidung. Und das ist einfach auch ein tolles Erlebnis, sich dann quasi per Landtransfer fortzubewegen. Und da kann man tatsächlich von Sucre bis Uyuni mit dem Wagen fahren und dann würde es weitergehen von Uyuni nach La Paz in der Regel, ne, in die zweite Hauptstadt sozusagen. Das ist ja immer bei Bolivien ziemlich lustig. Regierungssitz liegt tatsächlich mittlerweile in La Paz. Und da fliegt man dann aber.
Da fliegt man hin. Okay, und wie war es dann in La Paz?
Ja, das war dann die nächste Überraschung auf der Reise. La Paz, also man hat ja schon immer so eine Vorstellung, so eine, ja, Großstadt in Südamerika. Dann, ich muss auch sagen, was ich von La Paz gehört habe, war auch immer eher so, naja, reicht schon, wenn du da eine Nacht bist, dann hast du alles gesehen. Also ich war auch auf alles vorbereitet. Sondern landen wir da auf über 4000 Meter. Das ist ja auch der höchstgelegene Flughafen der Welt. Das war auch schon so irgendwie, ja, okay, krass, ne? Also muss man ja wirklich so sagen. Und ja, dann kommt man raus
Wie
und
war die Landung? Wie war
Gott sei
das?
Dank okay. Aber in dem Moment, als die Türen aufgingen,
Ja.
ne, da merkt man natürlich sofort, also der Körper merkt das natürlich sofort, dass er jetzt plötzlich auf 4000 Meter ist und nicht mehr auf 2,5 oder 3. Aber ansonsten, nee, alle, also super. Und dann, was dann so der nächste erst oder der nächste, okay, cool, Moment war, wir waren dann am Aussichts an so einer Aussichtsplattform direkt am Flughafen, weil man natürlich auf 4000 Meter dann auch einen tollen Blick hat auf die Stadt. Und La Paz liegt quasi so ein bisschen eingebettet in die umliegenden Anden. Deswegen eben auch so ein kleines Tal. Deswegen meinte ich auch über 1000 Meter Höhenunterschied, ne? Also der Teil, in dem unsere Gäste auch ganz oft schlafen, mit den tollen Ausgehmöglichkeiten, Designhotels, der liegt eher auf 3000 Meter und der Flughafen eben auf 4. Dann hatten wir eben diesen tollen Moment mit der schönen Aussicht. Und ja, das einer der Hauptfortbewegungsmittel in La Paz sind tatsächlich Seilbahnen. Die haben ein Seilbahnsystem, wie die dort lebenden Bolivianer tatsächlich am besten von A nach B kommen oder auch von unten nach oben, kann man ja wirklich sagen, in dem Fall von La Paz. Und ja, das sind, glaube ich, über 30 Kilometer an Seilbahnen. Und das hatte ich so jetzt auch noch nie gesehen, ne? Also, dass es mal eine Seilbahn gibt, ja, aber dass einfach, also öffentliche Verkehrsmittel im Endeffekt ein voll ausgebautes Seilbahnsystem ist, das hat mich schon umgehauen. Und topmodern, top sauber auch. Also das war sehr spannend. Und damit konnten wir dann tatsächlich fast bis zu unserem Hotel fahren. Ne? Verschiedene Kombinationen an Routen und dann fast bis vor die Tür. Also das hat mich auch sehr überrascht.
Ist ja schon cool, ne? So ganz ungewöhnlich.
Ja, absolut, absolut. Und dann, also ja, La Paz hat sich in den letzten Jahren auch wirklich sehr viel getan. Also auch gerade, wenn man vielleicht kurz über die Kulinarik spricht. Wir haben zum einen gibt es dort das Alipacha-Restaurant. Das ist das beste vegane Restaurant Boliviens. Alipacha bedeutet tatsächlich auch in der indigenen Sprache Pflanzenuniversum. Also es dreht sich wirklich alles um pflanzenbasiertes Menü.
Schön.
Und ja, das ist toll. Das gehört auch zu den Top 50 Restaurants in Lateinamerika, die man auf jeden Fall besucht haben soll. Oder dann denke ich an das Gusto. Das Gusto ist auch ein Gourmet-Restaurant, was man vielleicht noch einen Ticken besser kennt als das Alipacha. Und ja, die haben zum Beispiel diese Null-Kilometer-Philosophie. Also die benutzen auch ausschließlich nur lokale Produkte mit nachhaltigem Anbau. Ja, also das ist wirklich spannend. Das würde man jetzt so von Bolivien vielleicht gar nicht erwarten, ne? Dass die auch kulinarisch sich da immer weiterentwickeln und auch sich da schon versuchen, auch irgendwie, ne, an das internationale Niveau, ja, ich will nicht sagen heranarbeiten, aber sich da schon angleichen, ne, gerade mit diesen Gourmet-Restaurants und also sehr spannend.
Wow, toll. Toll, toll, toll. Ja, also nicht nur Wein, sondern auch dann andere Sachen, die man da in den Restaurants dann, sagen wir mal, konsumieren kann. Ne? Glaube ich, das wäre, glaube ich, der richtige Satz, richtige Formulierung. Gibt es denn, weil du gesagt hast, Bolivien liegt im Herzen Südamerikas, dann auch die Möglichkeit, oder ist das auch gang und gäbe und vielleicht auch bei Windrose im Portfolio, dass man da dann auch die umliegenden Anrainerstaaten besucht, also eine komplette Rundreise macht? Ist es üblich? Ist man da ein bisschen länger unterwegs? Was kannst du da empfehlen?
Ja, absolut. Ich denke, Bolivien besucht man vielleicht sogar mit am besten als Kombinationsreise, weil es einfach so zentral liegt, dass man es oder zumindest Teile von Bolivien auch mal in Anführungszeichen mal so schnell mitnehmen kann, sozusagen. Und ja, also eine beliebte Kombination ist zum Beispiel auch Bolivien-Brasilien. Ist vielleicht nicht ganz so bekannt oder nicht ganz so klassisch, aber wahnsinnig schöne Route. Also dann fliegt man quasi nach Brasilien, fliegt dann ins Pantanal weiter, Dort hat man ja zum Beispiel auch diese ganz tolle Cayman Lodge, die sich auf Jaguar-Projekte spezialisiert und geht dort unten eben auch über die Grenze, also in der Pantanal-Region, und würde dann relativ schnell über Santa Cruz in Bolivien nach Sucre und dann, wie ich vorhin schon gesagt habe, ne, von Sucre nach Potosí bis nach Uyuni quasi nördlich sich hocharbeiten. Das ist zum Beispiel eine ganz tolle Route. Eine andere sehr beliebte Kombination ist die Kombination mit Chile, die also wird auch sehr häufig angefragt. Da würden die Kunden nach Santiago zum Beispiel fliegen und dann in die Atacama-Wüste und dann die Atacama-Wüste mit der Salzwüste in Uyuni verbinden. Das ganz, was wir jetzt auch ganz neu im Programm haben zum Beispiel, ist die Andentravesia. Also dann ist das wirklich das Hochland im absoluten Fokus und die Kunden sind einige Tage in der Atacama-Wüste, übernachten dann in sehr, sehr hochwertigen Lodges auf dem Weg bis nach Uyuni, haben einen privaten Guide dabei und können jeden Tag entscheiden, ob sie heute lieber wandern, Radfahren, die lokale Bevölkerung besuchen, verlassene Städte. Also das ist auch eine ganz, ganz tolle Reise. Oder natürlich schlussendlich auch die Verbindung mit Peru, ne, durch den Titicacasee. Der gehört ja auch zu großen Teilen Peru. Und dann könnte man da super von Bolivien, also von La Paz aus, sind das 4 Stunden bis zum Titicacasee, und könnte von dort tatsächlich über den See bis nach Peru und dann auch die Highlights Perus zum Beispiel noch erleben.
Ja. Lara, das wäre etwas für uns, oder? Das könnten wir machen, so eine kleine Rundreise. Komm.
Ich wäre quasi sofort dabei.
Das denke ich mir, ich auch. Und also gibt es noch etwas, was du noch erwähnen möchtest? Also ich habe schon jetzt extrem viel gelernt. Du hörst bzw. bemerkst, wie Lara und ich lauschen. Julia, gibt es noch etwas, was du berichten möchtest, was du auch noch mitgenommen hast? Was jetzt noch, du musst es unbedingt nochmal sagen, was auch noch in deinem Herzen drin ist, ja, auch nach der Reise vom letzten Jahr, was hast du sozusagen mitgenommen?
Ja, also mitgenommen habe ich, dass man wirklich alles selbst erleben sollte. Also wie gesagt, gerade La Paz hat mich wahnsinnig positiv überrascht. Uyuni hat alle Erwartungen übertroffen. Also man kann sich trauen. Es gibt tolle Agenturen, die sind sehr spezialisiert, die kennen sich super aus vor Ort. Also man muss sich da auch keine Sorgen machen. Man soll sich das wirklich trauen, sich auf Bolivien einlassen. Und ja, was besonders am Herzen ist, neben der super herzlichen Bevölkerung sind tatsächlich die tollen bolivianischen Weine.
Ja, verstehe ich.
Ja, die sind bei mir auch schon notiert hier. Das muss probiert werden.
Das muss probiert werden, ja. Und so wird die Folge auch rund. Ne? Damit haben wir angefangen. Damit beenden wir sie. Am liebsten hätte ich jetzt natürlich, wenn wir das im Vorfeld gewusst hätten, wenn wir das organisiert, dass wir parallel ja auch ein Schlückchen Wein getrunken hätten dazu. Das wäre es jetzt gewesen. Bolivianischer Wein merken wir uns auf jeden Fall. Vielleicht wissen das wirklich nicht viele. Ich wusste es nicht, dass der so toll sein soll. Also vielen Dank, Julia, dass du uns davon berichtet hast, von deiner Tour, von deiner Reise im letzten Jahr. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Und wir würden uns natürlich auch noch freuen über Bewertungen bei Apple Podcasts, bei Spotify, je nachdem, wo ihr uns hört, bei welchem Anbieter ihr einschaltet. Das wäre großartig. Tut das und dann werdet ihr vielleicht auch noch in den folgenden Serien, in den folgenden Ausgaben weiterhin Julia hören, Lara und mich auf jeden Fall und auch noch weitere Windrose Reisedesigner und ReisedesignerInnen. Lieben Dank euch beiden, Julia und Lara, und bis bald. Tschüss.
Danke euch und bis zum nächsten Mal.
Tschüss, ihr zwei.